Gaskraftwerke illegal. Frau Reiche, unsere Wirtschaftsministerin, möchte ganz viele Gaskraftwerke bauen und die Deutsche Umwelthilfe hat dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben, was erschreckende Erkenntnisse offenbart hat, beziehungsweise zu einem ziemlich krassen Ergebnis kommt. Das Gutachten sagt, naja, ein Marktversagen, wie sie das dort postuliert, weswegen man so viele Gaskraftwerke bauen soll, ist eigentlich nicht vorhanden. Auch die Technologieoffenheit und der Fokus auf das Gas und nicht andere Technologien wie Batterien mit zu berücksichtigen, ist eigentlich nicht optimal. Und auch bei der Vergabe verletzt sie wohl die Transparenzrichtlinien und die Verhältnismäßigkeit und den Wettbewerb laut den EU-Vorgaben, die man dort eigentlich einhalten muss. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Derjenige, der sich mit dem Thema sehr gut auskennt, Konstantin von der Deutschen Umwelthilfe, er betreut das komplette Projekt und wir wollen mal darüber sprechen, was dort eigentlich gerade schiefläuft und ob das nicht eine unglaubliche, katastrophale Entwicklung ist, zurück in die fossile Energie zu gehen, anstatt sich loszukoppeln, vom Gas ein Stück weit unabhängig zu werden. Viel Spaß bei der Folge Alles wird Strom. Und einige von euch werden sich wahrscheinlich wundern, warum Robin jetzt nicht hier auch seine schöne Stimme präsentieren kann. Er ist leider aus terminlichen Gründen verhindert und wir wollten aber unbedingt diese Folge zeitnah aufnehmen und euch zeigen. Deswegen bin ich heute ausnahmsweise mal alleine hier im Podcast. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Beim nächsten Mal ist Robin wieder dabei. Und auch hier ein kurzer Hinweis von unserem heutigen Sponsor.
Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt und die letzte, die noch etwas dagegen tun kann. Das hat einmal Barack Obama gesagt und er hat absolut recht. Wir reden ständig über die Energiewende, aber was wir wirklich brauchen, ist eine Stromwende. Eine, die bei uns zu Hause anfängt. Strom aus Kohle und Gas wird nicht nur immer teurer, es heizt auch zusätzlich die Krise an, die wir eigentlich stoppen müssen. Dabei war es noch nie so einfach, etwas zu verändern. Mit Naturstrom Smart bekommst du echten Ökostrom, 100% aus Sonne, Wind und Wasser hier aus Deutschland. Und das Besondere, der Preis passt sich stündlich an den Strommarkt an. Wenn gerade viel Solar- und Windstrom da ist, ist der Preis automatisch günstiger. Heißt für dich, genau dann laden, Wäsche waschen oder den Speicher vollmachen oder die Wärmepumpe nutzen und dabei auch noch Geld sparen. Wenn du ein E-Auto hast, umso besser. Die Naturstrom Smart App lädt dein Auto genau dann, wenn es für dich am günstigsten ist. Du sagst nur, wann es voll sein soll und den Rest übernimmt die App. Der Wechsel dauert auch nur 5 Minuten. Und obendrauf gibt es auch noch 30 Euro Startguthaben. Alle Infos findest du auf naturstrom.de/alleswirdstrom oder auf dem Link klicken in der Videobeschreibung.
Konstantin, ich grüße dich ganz herzlich. Du bist für das Projekt verantwortlich und hast dich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wer du eigentlich bist und was das mit diesem Gutachten da auf sich hat.
Hallo Felix, freut mich, bei dir hier heute zu Gast zu sein. Ich bin Konstantin Zerger, ich arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe und bin da für Energie- und Klimaschutz zuständig. Und da interessiert mein Team natürlich sehr, was hat es mit den Gaskraftwerken auf sich. Das sind neue fossile Kraftwerke, das heißt neue CO2-Emissionen, ein neues Risiko für unsere Klimaziele. Und das wollen wir dann natürlich immer genau durchleuchten und haben eben eine sehr große Skepsis, dass das, was die Wirtschaftsministerin Frau Reiche sich vorstellt, ebenso nicht funktioniert und wollten das überprüfen lassen, haben deshalb ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben bei der Kanzlei K&L Gates. Die sind auf Wettbewerbs- und Vergaberecht spezialisiert, also eigentlich eine Wirtschaftskanzlei, und haben die gebeten, mal zu überprüfen, ob diese Pläne von Frau Reiche denn eigentlich zu den rechtlichen Vorgaben gibt, die da vor allen Dingen die Europäische Union eben auch vorgibt.
Konstantin, ihr habt gerade gesagt, ihr habt das Gutachten in Auftrag gegeben. Was sind denn da die ganz konkreten Aussagen? Wozu, zu welchem Ergebnis kommt denn dieses Gutachten und warum ist das im Grunde auch so fatal, was die Frau Reiche da eigentlich plant? Da gehen wir vielleicht dann auch nochmal etwas drauf ein.
Felix, du hast ja schon gespoilert. Das Gutachten sagt, die Pläne von Frau Reiche gehen eben nicht. So, wir würden wahrscheinlich auch nicht drüber sprechen, wenn es anders wäre. Insofern ist das vielleicht dann trotzdem noch nicht zu viel verraten. Naja, das Gutachten geht eben sehr systematisch durch. Was sind die Anforderungen, die es rechtlich gibt, wenn man Beihilfen geben möchte für den Neubau von Gaskraftwerken? Da gibt es strenge Regeln. Und diese Anforderungen sind eben nicht erfüllt. Eine ganz wichtige Anforderung für Beihilfen. Eine Beihilfe heißt, dass der Staat Geld dazu gibt zu Projekten, die sich ansonsten nicht rechnen würden, also die eigentlich nicht wirtschaftlich sind. Eine ganz wichtige Vorgabe ist, dass es ein Marktversagen gibt. Und das heißt eben ganz genau dies, dass der Markt nicht in der Lage ist, alleine Rahmenbedingungen bereitzustellen, also genügend Anreize zu bieten, dass sich jetzt diese Investition in neue Gaskraftwerke rechnen würde. Und da sagt die Kommission, naja, das ist gar nicht so klar. Ihr habt nämlich auch andere Möglichkeiten, um da Versorgungssicherheit zu schaffen. Das muss gar nicht durch den Neubau von Gaskraftwerken sein. Und deshalb liegt auch dieses Marktversagen, was man eigentlich braucht, möglicherweise gar nicht vor. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt ist die Erforderlichkeit. Also muss man denn eigentlich dieses Problem, um das es da geht, mit Gaskraftwerken und deren Neubau lösen? Das Problem, um das es geht, ist, wie bietet man denn eigentlich Backup-Energie für erneuerbare Energien? Da geht es dann nicht nur um die Frage, ob es Gaskraftwerke prinzipiell sind. Es geht auch um die Frage, wie viele davon. Und da sagt eben das Beihilferecht, dass man da genau hinschauen muss und auch wirklich nur das tun darf, was unbedingt notwendig ist. Und hier gibt es ganz interessante Entwicklung auch von der Ampelregierung zur jetzt neuen Regierung mit Frau Reiche, weil die Ampelregierung hat ja schon einen ähnlichen Vorschlag unterbreitet, wollte da aber nur Gaskraftwerke, teilweise Wasserstoffkraftwerke für insgesamt 12,5 Gigawatt Leistung neu bauen. Frau Reiche redet jetzt auf einmal von 20 Gigawatt, also fast von einer Verdopplung. Und da, das ist nicht begründet. Also da gibt es jetzt keine sauber nachvollziehbare Grundlage, warum jetzt diese Zahl richtig ist und ausgerechnet das finanziert werden muss. Genau, das sind zwei so wichtige Schlagpunkte. Also einerseits die Frage, gibt es überhaupt dieses Marktversagen und kann man nicht auch andere Mittel dort wählen? Und zum Zweiten, braucht man das denn überhaupt in diesem Umfang? Und da kommt das Gutachten, kommen die JuristInnen eben zu der Schlussfolgerung, nee, das ist nicht so einfach und deshalb sind diese Pläne von Frau Reiche wahrscheinlich so nicht genehmigungsfähig und nicht machbar.
Das ist ja eigentlich eine Bombe. Also das ist ja absoluter Hammer im Grunde. Also die Vorgängerregierung hat das ja auch schon sozusagen angestoßen, diesen Prozess, und musste diese hohen Hürden nehmen oder muss dann erstmal belegen, dass das überhaupt sinnvoll ist. Mit dieser Technologieoffenheit, vielleicht kommen wir da nochmal gerade kurz drauf zurück, weil du hast sie gerade angesprochen, es gibt auch andere Möglichkeiten, dieses Backup zur Verfügung zu stellen. Man braucht nicht diese großen fossilen Gaskraftwerke, die dann im Zweifel mit Erdgas laufen, sondern man könnte natürlich auch, wahrscheinlich meinst du, da die Batterien ganz stark ausbauen, Großspeicher bauen oder auch die Biogasanlagen flexibilisieren, erweitern, vergrößern, die Leistung dort deutlich nach oben schrauben, dass sie nicht durchlaufen, auch das ganze Geschäftsmodell ändern und vielleicht auch noch andere Dinge, Flexibilisierung im Markt, bidirektionales Laden, Mobilität sozusagen dazunehmen. Und dann hat man einen ganzen Fächer von Möglichkeiten, die man eigentlich fördern könnte und müsste und sich dann so auf Gaskraftwerke zu fokussieren. Da sagt dann die EU-Kommission mit großer Wahrscheinlichkeit, nee, Kollege, das geht so nicht, oder wie?
Ja, genau. Lass uns vielleicht einmal darüber reden, was man technisch tun müsste, um Backup für Erneuerbare zu liefern. Und zum Zweiten, was dann die Aufgabe der Politik wäre, die daraus folgt. Ja. Und technisch, du hast das jetzt, finde ich, schon sehr gut zusammengefasst, ist das eben eine ganze Reihe von Dingen, die da getan werden müssen. Wir müssen erstmal noch mehr erneuerbare Energien bauen, denn mehr hilft auch tatsächlich mehr. Dass, wenn ich mehr Erneuerbare habe, mehr Leistung installiert habe, dann habe ich eben auch bei wenig Wind immer noch eine höhere Verfügbarkeit. Dann müssen wir unsere Netze ausbauen, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch die Koppelstellen zu unseren europäischen Nachbarn. Damit erhöhen wir unsere Verfügbarkeit von anderen Kapazitäten, von anderen erneuerbaren Kapazitäten. Dann müssen wir die Nachfrage flexibilisieren. Das heißt, wir müssen Anreize in das System einbauen, dass es eben belohnt wird, wenn jemand seine Last senkt, seine Nachfrage senkt. Und zwar sowohl in der Industrie als auch bei Haushalten. Stichwort zwar Smart Meter und die Schaffung der Möglichkeit, auch da flexibel reagieren zu können. Naja, und dann haben wir die Speicher, die ebenfalls auch noch eine richtige, wichtige Rolle spielen, auch im Großen mit Großspeichern, auch mit kleinen Speichern, Autos, bidirektionelles Laden, hast du auch angesprochen. Naja, und dann so ganz am Ende, dann stehen eben schon auch noch Gaskraftwerke da. Und da würden wir als Deutsche Umwelthilfe auch sagen, nach unserem Überblick über die Studien, die es dazu gibt, dass es schon einen Bedarf dafür gibt, da jetzt auch Kapazitäten zu schaffen. Die große Frage ist aber, wie viel und wie trage ich Sorge, dass diese trotzdem keinen fossilen Lock-in bedeuten, also uns nicht dauerhaft an fossile Energie binden. Dafür muss ich denen ein Enddatum setzen und vorschreiben, dass die ab einem Datum X eben dann nur noch mit grünem Wasserstoff betrieben werden. So, das ist vielleicht die technische Seite, ne? Und das wäre jetzt die Aufgabe der Politik, wenn das so ist. Vielleicht gucken wir erstmal, was Frau Reiche jetzt macht. Frau Reiche sagt, überspring das mal alles, ja, was der doofe Zerger, die Umwelthilfe, die Energiemodellierer dort sagen, das überspringe ich jetzt alles und ich will das Gaskraftwerk. Und darauf fokussiert sich die Politik von Frau Reiche, vielleicht auch nicht zufällig, weil sie ist ja in der Branche auch groß geworden, hat da bei Westenergie bei einem Netzbetreiber gearbeitet, aber eben auch beim VKU, was da eine wichtige Lobbygruppe gibt, ist, wenn es um den Neubau von Gaskraftwerken geht. Und da hat sie einfach eine total verengte Sichtweise. Eigentlich sollte es ihre Aufgabe sein, all diese anderen Dinge eben auf den Weg zu bringen. Flexibilität, den Ausbau der Erneuerbaren, der Ausbau der Netze, die Speicher, die Smart Meter. Da gibt es eine lange Liste von sinnvollen und wichtigen Dingen, die sie eigentlich tun müsste. Und ja, dann ist vielleicht auch das ein oder andere Gaskraftwerk dabei. Das braucht dann aber eben auch ein festes Datum, ab wann ist es dann grüner Wasserstoff. Aber das tut sie nicht. Sie springt eben direkt zu einem Gaskraftwerk, verengt ja die Debatte und das ist doppelt schädlich, weil all diese anderen Dinge werden wir trotzdem brauchen und all diese Gaskraftwerke werden wir aber wahrscheinlich nicht brauchen. Die werden uns buchstäblich dann im Weg rumstehen.
Ja, das ist nämlich das Verrückte. Also du hast es jetzt gerade mal eben so in so einem Nebensatz. Ich bin ja so ein, ihr seid ja so tief in den Themen drin. Lass mal für euch so ein paar Zahlen. Die erneuerbaren Energien haben 2024 circa 60% des Stroms geliefert. Das ist gigantisch. Und wenn man sich die Last anguckt in Deutschland, da hat das Fraunhofer-Institut jetzt mit den Energy-Charts, könnt ihr da gerne energy-charts.info, könnt ihr alles gerne nachgucken, nachlesen. Tolle Internetseite. Vielen
Super
Dank
Quelle.
An Professor Bruno Burger da an dieser Stelle und auch den Leonard, der das mit ihm da zusammen macht. Die Last in Deutschland, also wirklich die Leistung, die zur Verfügung gestellt werden konnte von den erneuerbaren Energien, war 56% in 2024. Das heißt, die Erneuerbaren machen also sehr viel schon von der Grundversorgung aus. Und du hast es ja gesagt, viel hilft viel. Je mehr man Erneuerbare ausbauen würde, desto mehr würde sich das nach oben verschieben. Also einmal die gesamte Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien würde immer mehr, aber auch die Last, die bereitgestellt werden kann von den erneuerbaren Energien und mit Hilfe von Speichern, wäre dann nur noch ein ganz kleiner Teil des Jahres tatsächlich, wo man unbedingt diese Gaskraftwerke anstellen müsste. Stichwort Dunkelflaute. Da denken immer die Leute, das ist so 3 Monate im Jahr dafür oder 5 Monate im Jahr ist Dunkelflaute. Dafür brauchen wir ganz viele Gaskraftwerke. Wenn man sich aber die Daten vom Deutschen Wetterdienst anschaut, dann ist das gar nicht so oft. Also wenn man Wind und Solar auf Land und am Meer zusammennimmt und auch vielleicht in den europäischen Kontext, dann haben wir im Jahr ungefähr 0,2, wenn man ganz Europa betrachtet, Anzahlen, also sehr wenig Anzahlen, wo wir wirklich mehr als 3, 4, 5 Tage zu wenig Sonne und Wind haben. Das ist im Winter meistens und dann mal 5, 6 Tage am Stück und dann vielleicht nochmal 2 Tage ein bisschen mehr und dann wieder 4, 5 Tage am Stück. Also es sind so 1 bis 2 Wochen, wo es so ein bisschen kritisch ist, wo wir wirklich drüber kommen müssen und dafür dann Gaskraftwerke bräuchten. In der Spitze brauchen wir, und jetzt höre ich auch gleich auf, 70 Gigawatt an Leistung. Und ungefähr in der Nacht 35 Gigawatt an Leistung. Das wird mit der Energiewende und Elektromobilität, Wärmepumpen deutlich steigen. Aber, und das ist jetzt das Krasse, was du gerade gesagt hast mit den Batterien, wir haben bei den Netzbetreibern mittlerweile Leistung angefragt, die auf Genehmigung wartet, von über 300 Andreas Schmitz hat ein Video darüber gemacht, mit sogar 500 Gigawatt an Leistung, nur mit Batteriespeichern. Das ist viele Doppelanmeldungen, deswegen würde ich da jetzt mal einfach mal die Hälfte von abziehen. Aber das ist schon unfassbar, was an Batterien an Leistung dort zur Verfügung steht. Natürlich können die uns nicht über Monate oder über Wochen rüberbringen, aber alleine die Kapazitäten, die dort jetzt gerade angefragt werden, die auch mehr werden, gigantisch. Also gigantisch, und das ist ja eigentlich das, wo Frau Reiche auch, jetzt komme ich wieder zu ihr, ihren Fokus drauflegen müsste, wenn man jetzt sagt, wir haben so viele Batteriespeicher in 4, 5, 6 Jahren. Wir haben ja heute schon 15,5 Gigawatt an Leistung mit Batteriespeichern und 22 Gigawattstunden an Kapazität in Deutschland. Da müsste man ja eigentlich sagen, hey, vorsichtig, lieber weniger Gaskraftwerke bauen und hinterher ein paar dazu bauen, wenn wir doch merken, es reicht nicht, aber nicht sofort so viele bauen, weil sonst, hast du gerade eben gesagt, stehen die einfach nur rum und werden überhaupt nicht mehr benötigt. Und das wäre im Grunde das Teuerste vom Teuren, wenn man völlig umsonst diese ganze Kapazität dort aufbaut.
Ja, ganz genau richtig. Es gibt jetzt aus klimapolitischer Perspektive ja zwei Dinge, die dann da wichtig werden. Das eine ist die Frage, wie groß ist die Kapazität, also die Gigawatts. Und das zweite ist, wie viele Stunden im Jahr werden die dann eigentlich benutzt? Wenn ich das beides miteinander multipliziere, die Gigawatts und die Stunden, dann werden Gigawattstunden raus. Das hat einen CO2-Faktor. Und wenn ich das multipliziere, dann komme ich dann auf die CO2-Emissionen, die dieses System erzeugt. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann sind ja zwei Dinge wichtig, wenn wir jetzt auch an unsere Klimaziele denken, nicht nur an die energiewirtschaftlichen Aufgabenstellungen, die wir dort haben, eine sichere Versorgung zu leisten, sondern eben auch an die Aufgabe, eine überlebensfähige Erde zu behalten. Um nichts anderes geht es ja da beim Klimaschutz. Dann muss ich diese beiden Faktoren genau anschauen. Einerseits, wie viel Leistung baue ich dort auf? Das ist der Streit, den wir dort haben. Sind 10, 20, 40 Gigawatt die richtige Zahl? Es bleibt Schlussfolgerung nur so viele wie unbedingt nötig, weil das ja einer der beiden Faktoren dann in dieser Rechnung ist. Der andere Faktor ist aber auch wichtig und du hast ihn jetzt angesprochen. Ich finde, in der großen Debatte wird viel zu wenig darüber geredet und das sind eben die Betriebsstunden, die diese Anlagen dann da im Jahr haben. Und da muss man vielleicht auch einmal drüber nachdenken, wer diejenigen sind, die diese Kraftwerke betreiben werden oder wollen zumindest und was die dann damit vorhaben, weil die da drin ja ein Geschäft für sich vermuten. Das ist jetzt ja auch erstmal nicht per se schlecht, aber es ist wichtig, wenn wir darüber nachdenken, welche Art von Regulierung braucht das. Und wir haben dort Konzerne wie Uniper, wie RWE, wie die LEAG, die diese Kraftwerke wahrscheinlich nicht nur in den wenigen Stunden im Jahr ans Netz geben möchten, wenn sie tatsächlich für Versorgungssicherheit gebraucht werden, sondern die damit darüber hinaus auch im Geschäft sein möchten und damit Geld verdienen möchten. Und daraus entsteht dann ein großes Risiko, dass je mehr Stunden, desto mehr CO2-Emissionen dann daraus entstehen, sich dann die Umweltfolgen und die Folgen fürs Klima daraus aus diesen Gigawatts, die wir bauen, eben noch weiter potenzieren. Ich sag's mal umgekehrt und salopp, im Grunde ist mir aus Klimaperspektive ein Gaskraftwerk, das gebaut und dann nicht benutzt wird, egal. Das richtet ja keinen Schaden an, also das ist vielleicht teuer und unnötig. Auch das ist ein Problem, aber aus Klimaperspektive ist es erst dann richtig eine Schwierigkeit, wenn es eben besonders viele Betriebsstunden kriegt. Und das ist das Zweite, worauf wir aufpassen müssen. Also wenn jetzt Rahmenbedingungen für Gaskraftwerke neu geschaffen werden, dann müssen wir eben wie die Schießhunde darauf aufpassen, dass sie nur dann eingesetzt werden, wenn wir sie wirklich brauchen, so wenig wie möglich und nötig. Ansonsten gibt es nämlich tatsächlich ein Risiko für unsere Klimaziele, was sich daraus ergibt.
Ist bei Gaskraftwerken, ich muss immer daran denken, wo ich mal mit meinem YouTube-Kanal zu einer Biogasanlage gefahren bin und der hatte die flexibilisiert von, ich glaube, 700 kW auf mehrere Megawatt, ich glaube so 6-7 Megawatt oder so hatten die da hingebaut und der sagte so zu mir, naja, das sind eigentlich auch Gaskraftwerke, wir haben davon 10.000 Stück in Deutschland, vielleicht 8.000 mittlerweile, so ein paar sind auch schon weggegangen und viele 1.000 davon könnte man auch für Nah- und Fernwärme nutzen, aber die könnte man flexibilisieren. Da hätten wir gigantisches Potenzial, anstatt 300 kW oder 700 kW da einfach 5 oder 10 Megawatt hinzubauen, da wo es geht. Da hätte man gigantisches Potenzial, genau das, was diese Gaskraftwerke da eigentlich machen sollen, auch mitzumachen. Nämlich dann, wenn zu wenig Strom da ist, dann hauen die voll rein. Und wenn zu viel Strom da ist, dann könnte man vielleicht noch eine Wärmepumpe und einen riesen Wassertank da voll machen. Also die könnte man flexibilisieren und hätte dann da auch viel Wertschöpfung vor Ort geschaffen. Und dann bräuchte man deutlich weniger Großkraftwerke. Hat die Frau Reiche solche Sachen einfach auch gar nicht auf dem Schirm? Oder ist das wirklich diese dieser Fokus auf dieser Großindustrie und lass die mal bitte das Geschäft machen und die kleinen, also die dezentrale Energiewende, wo ganz, ganz viele kleine sozusagen ein bisschen Profit hätten, das ist dann gar nicht so richtig gewollt. Ist das so oder kommt das dann so vor?
Naja, woher kommt denn Frau Reiche und was kennt sie denn? Also sie hat bei Westenergie, einer E.ON-Tochter, gearbeitet. Sie war vorher beim VKU, dem Dachverband der kommunalen Unternehmen, auch viele von denen Betreiber von großen Anlagen. Und ich glaube, sie ist da gefangen, kulturell in einer Welt, in der große thermische Kraftwerke für den Industriestandort Deutschland stehen, große Kohle, große Gaskraftwerke, wahrscheinlich auch noch Atomkraftwerke. Das traut sich aber keiner mehr zu sagen, weil die Debatte durch ist. Und ich meine, das ist in diesen Diskussionen auch immer eine kulturelle Frage. Was kennen die Leute? Womit verbinden sie dann auch Wachstum und Wohlstand? Und da gibt es, glaube ich, diese alte Managerriege, zu der, glaube ich, auch Frau Reiche gehört, die immer noch da gefangen sind in einer Welt, die so längst überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt. Wir haben inzwischen diese Umstellung unseres Energiesystems auf eine Dezentralität. Das erlangt dadurch auch eine neue Sicherheit, so auf mehreren Ebenen. Also man muss ja auch mal an extremere Szenarien denken und an die Verletzlichkeit unserer Energieversorgung. Und natürlich ist ein System, das mit vielen einzelnen kleinen Erzeugungsanlagen, das sind die Erneuerbaren, funktioniert auch weniger verletzlich als eins, wo ich nur wenige große Kraftwerke habe. Das ist auch viel intelligenter. Das ist auch für die Verteilung des Stroms, eine dezentrale Erzeugung für den Netzausbau. Das ist viel schlauer. Also es ist so ein bisschen das alte monolithische System im Vergleich zu einem dezentralen, intelligenten System. Und meine Vermutung ist, dass Frau Reiche einfach damit fremdelt, kulturell, und auf der anderen Seite aber eben eingeflüstert kriegt, auch dort von denjenigen, die aus dieser alten Welt kommen und da immer noch ihr Geschäft machen, dass es da eine Fortschreibung braucht. Und das ist ja auch offensichtlich, ne? Also Uniper und RWE und LEAG, um da mal ein paar zu nennen, vielleicht auch die STEAG, das sind jetzt ja nicht die Gewinner der Energiewende, sondern die haben die ganze Zeit abgeben müssen. Das ist die Zahlen zum EE-Anteil gesagt. Das ist ja alles, was die genannten Konzerne abgegeben haben. Und jetzt sollen die noch mehr abgeben. Und natürlich haben die was dagegen. Die wollen auch weiter in dem Geschäft bleiben. Aber denen fällt nichts Besseres ein als ihre großen Kraftwerke. Und deshalb machen sie dafür Lobbyarbeit. Und denen geht es da um die Verteidigung ihrer verbleibenden Marktanteile in dieser neuen dezentralen Stromwelt.
Okay, also, weil das ist auch das, was ich in meinen Vorträgen ja sehr oft sage. Die fossilen Konzerne verdienen ja Milliarden Gewinne und sind nicht bereit, also weltweit 3 Milliarden am Tag macht Erdölkonzerne gewinnen. Das ist schon krass, also wahnsinnig viel Geld. Und das möchte man natürlich erhalten. Also das ist so ein bisschen vielleicht dann auch das letzte Aufbäumen gegen sozusagen diese fortschreitende Energiewende, einfach um da auch die Margen zu behalten. Aber lass uns vielleicht nochmal kurz zurückkommen zu diesem Gutachten. Wir haben jetzt über Technologieoffenheit gesprochen. Jetzt sind da aber auch ganz eklatante Transparenzregeln verletzt wohl, oder auch die Verhältnismäßigkeit von dem Geld, was dort überhaupt in die Hand genommen werden soll. Also sprich, den Bau der Kraftwerke zu fördern, aber auch einfach nur den Nichtbetrieb oder den Betrieb zu fördern mit immensen Summen und auch transparenzmäßig. Kannst du vielleicht dazu noch mal was sagen? Weil das ist ja auch hochinteressant, dass man da irgendwie nicht so ganz mit offenen Karten spielen möchte.
Ja, lass uns gerne dazu noch mal zurückkommen. Also Transparenz, wichtiges Stichpunkt in der ganzen Geschichte. Was da bisher läuft, ist ja ein bisschen schwer zu durchschauen. Und was auf jeden Fall notwendig sein wird, und das sagt unser Gutachten da sehr deutlich, ist, dass es eine neue Konsultation geben muss. Das hat für die alte Kraftwerkstrategie von Habeck bzw. der Ampelregierung auch gegeben. Und das ist auf jeden Fall etwas, was Frau Reiche jetzt nochmal wiederholen muss. Also wenn sie diese Pläne grundlegend verändert, und das scheint sie ja vorzuhaben, dann wird ein nächster Schritt sein, dass sie dazu auch noch eine öffentliche Konsultation macht und auch alle Stakeholder, also auch uns, auch Bürgerinnen und Bürger, ich denke, da werden sich alle beteiligen können, dann nach der Meinung dazu fragt und einfach die Expertise, die es da gibt, dazu dann auch abholt. Das ist ganz wichtig, dass das noch passiert. Dann ist noch ein weiterer Punkt aus unserem Gutachten, den ich noch ansprechen möchte, dass natürlich auch die Vereinbarkeit mit den Klimazielen gewährleistet sein muss. Und es ist ja ganz offensichtlich, wenn ich jetzt einfach nur Gaskraftwerke baue, so wie Frau Reiche das angekündigt hat, nicht der Fall. Fossile Energieträger widersprechen Klimazielen. Das ist ja ganz, ganz einfach. Und wir wollen klimaneutral sein in Deutschland bis 2045. Und da brauche ich eben einen verbindlichen Pfad, wie ich da auf Null komme. Und das heißt, für die Gaskraftwerke muss es eben auch jetzt schon eine Vorgabe geben, wann diese dann eben mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Das möchte Frau Reiche streichen, das hat sie mehrmals angekündigt, sondern es in Anführungszeichen so einfach wie möglich machen. Und das scheint mit Beihilferecht nicht vereinbar zu sein. Man muss dazu sagen, jetzt die jüngsten Äußerungen, die ich von ihr gehört habe, da ist sie schon angefangen zurückzurudern. Also da ist meine Fantasie, dass da auch die Diskussion, die sie und ihre Leute mit der Kommission in Brüssel führen, schon zu dem Ergebnis geführt haben, dass es so einfach nicht ist. Also da merkt man schon, wie sich ihre Sprache verändert. Also ich sage mal, weniger CDU-Parteiprogramm und mehr Realität. Wie weit das dann tatsächlich geht, da bin ich echt gespannt, weil die Vorschläge kennen wir ja auch noch nicht. Bisher kennen wir ja nur Ankündigungen und es gibt jetzt noch keinen Gesetzentwurf, noch gar nichts. Deshalb tappen wir da auch noch alle etwas im Dunkeln.
Ja, also ich finde das so, du hast es gerade angesprochen, du hast es vorhin gesagt, diese Abhängigkeit zu lösen, sich vom Gas zu lösen und dass dann, wenn man diese anderen Möglichkeiten in Betracht zieht, bei den Batteriespeichern zum Beispiel, dass wir die inselfähig bauen könnten, also dass wir so ein unfassbar sicheres Energiesystem aufbauen könnten und das ja eine Riesenchance wäre, auch sicherheitspolitisch für Deutschland. Wir waren gerade beim Fraunhofer-Institut, haben dort einen 40-Megawatt-Netzsimulator uns angeschaut, wo auch getestet wird, wie das so ist mit Inselnetz aufbauen, und dann hätte man Millionen von Speicher in Deutschland mit der Inselnetzfähigkeit, das kann man ja, also leistungselektronisch ist das überhaupt gar kein Problem, bauen, hätte man unfassbar stabile Netze. Da weiß ich, ob da die Kommission auch so überhaupt darauf guckt, auf solche Sachen. Aber langfristig, also wenn man sich den Krieg in der Ukraine anguckt, also die Ukraine wäre froh, hätte sie so ein massiven, stabiles Stromnetz mit Erneuerbaren dezentral aufgebaut. Weil jetzt ist es ja ziemlich einfach, da einfach mal groß rein zu fliegen in ein großes Kraftwerk und dann ist da einfach mal für eine halbe Stadt oder eine ganze Stadt der Strom weg. Und der Vorwurf ist ja immer, das ist alles viel zu teuer. Jetzt geben wir im Jahr ungefähr 80 Milliarden in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt aus für fossile Energien, also Kohle, Öl und Gas. Jedes Jahr 80 Milliarden, fupp, weg. Ne? Die Hälfte davon können wir ungefähr nutzen. So. Die Gaskraftwerke, die sie jetzt baut, sind ja wahrscheinlich auch nicht ganz billig. Es gibt ja teure und günstige. Die einen sind ein bisschen mehr effizient, die anderen ein bisschen anders effizient. Aber wäre es nicht auch viel günstiger, mit dem dezentralen erneuerbaren Energiesystem vorlieb zu nehmen, als jetzt so wahnsinnig viele Gaskraftwerke zu bauen und weiter immer dieses Geld ins Ausland schicken zu müssen?
Na klar, und diese 80 Milliarden Euro, die du nennst, finde ich eine super wichtige Zahl. 80 Milliarden Euro geben wir im Jahr für Öl und Gas aus. Das ist ja Geld, das ist weg. Das haben wir irgendwo hin überwiesen und jemand anders profitiert davon. Die Investitionen, die wir in erneuerbare Energien, in die Energiewende stecken, das sind ja echte Investitionen. Heißen ja immer, dass ich ein Payback habe zu einem späteren Zeitpunkt. Ich baue damit etwas auf, was hier bleibt. Ich schaffe jetzt hier Wertschöpfung. Ich gebe jetzt Jobs an Handwerker, an Facharbeiter, an viele, die davon heute schon profitieren. Das bleibt hier bei uns. Und ich schaffe damit die Voraussetzungen für eine bessere, kostengünstigere Energieversorgung und Zukunft. Und das kann ja gar nicht teurer sein in dem Sinne. Aber das ist so die vordergründige Betrachtung. Die hintergründige Betrachtung, die da auch wichtig ist, ist, was ist denn das, was sind denn die Kosten, wenn wir nichts tun? Und da schlagen dann die Kosten der Klimakrise zu. Und die sind um Größenordnung teurer als die Kosten, die jetzt der Umbau und oder die Investitionen, die der Umbau unseres Energiesystems von uns fordern wird. Es gibt ja noch was ganz Witziges, Wahnsinn. Ja, das will ich noch, will ich dir auch noch da erzählen. Also es gibt so Zahlen von der Bundesregierung, wo die abgeschätzt hat, dass durch den Neubau der Gaskraftwerke wird der Strompreis 2 Cent je Kilowattstunde steigern. Das ist schon eine ganze Menge on top. Und das ist natürlich ein Problem, weil unsere Industrie jammert ja, dass sie hohe Strompreise bezahlt und es ist ganz schlimm für die Wettbewerbsfähigkeit und bla 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 bla. Und da ruft die Industrie jetzt ja schon gleichzeitig wieder nach ihrem Industriestrompreis. Also, und dann haben wir quasi die Subvention neuer Gaskraftwerke auf der anderen Seite und dann die Gegensubvention, die dann die Energiekosten für die Industrie senken soll. Und wer bleibt übrig, um das zu bezahlen? Das sind dann die privaten Haushalte. Und das kann natürlich, das ist so nicht funktionieren, weil es total ungerecht ist. Und auch da, glaube ich, ist Frau Reicher einfach total auf dem Holzweg. Tatsächlich ist dieses System, was sie da aufbaut, ein total gesteuertes. Das ist ja auch kein marktwirtschaftliches Modell mehr und widerspricht meines Erachtens allem, wofür auch die Union und ihre Partei da steht, wenn man mal an Marktwirtschaft, Wettbewerb und Effizienz denkt, sondern es ist im Gegenteil ein planwirtschaftliches, auf eine Technologie fixiertes, teures System, was ohne staatliche Subventionen überhaupt nicht möglich wäre.
Also ich finde das total klasse, Konstantin, dass du das auch mal so sagst. Ich habe ja auch einen Master in Betriebswirtschaftslehre und gucke mir dann das immer so an. Jeder Euro, der hier im Land bleibt, ist natürlich viel, 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 viel mehr wert als der Euro, der ins Ausland fließt. Also das finde ich irgendwie, das ist eigentlich ein großer Punkt, den unsere Politik anscheinend noch gar nicht so richtig verstanden hat. 70% von der Photovoltaikanlage ist die Wertschöpfung gar nicht die Solarmodule oder der Speicher, das sind ja nur so 10-30% vielleicht, sondern das Aufbauen und das Nutzen vor Ort, das ist eigentlich 70% der Wertschöpfung. Und das ist ja bei der kleinen PV-Anlage zu Hause so, aber im Großen ist das ja irgendwie genau das Gleiche, wenn man sich da betrachtet. Die Stanford University hat, glaube ich, mal ausgerechnet, dass eine Energiewende schon nach 6 Jahren amortisiert ist, weil die ganzen Folgekosten wegbleiben, weil es einfach deutlich günstiger ist. Es ist zwar 62 Billionen im Jahr, was das kosten würde, 62 Billionen, um das alles umzubauen, aber dann nach 6 Jahren amortisiert. Dann wäre doch so ein neues Energiesystem wirtschaftlich betrachtet für die Bundesregierung doch auch ein großer Vorteil, oder nicht? Also wir haben ein Wirtschaftswachstumsproblem. Wir könnten, wenn wir diese Euros im Land behalten, ja ein unfassbares Wirtschaftswachstum damit doch auch lostreten. Also da sind ja auch ganz viele Jobs und so, die man dann schaffen könnte im Bereich der Biogasanlagen, Windanlagen, Solaranlagen, Speicher bauen. Das muss man ja irgendwie alles machen, vielleicht ein paar Sachen davon auch hier in Deutschland bauen. Bei den großen Gaskraftwerken ist ja da jobtechnisch oder volkswirtschaftlich dann gar nicht so viel zu holen. Das sind ja nicht so viele zigtausende oder hunderttausende Jobs, wie woanders entstehen könnten. Ist das vielleicht auch nochmal so ein Punkt?
Man muss fairerweise sagen, dass mit Siemens Energy einer der Weltmarktführer für den Bau von großen Gaskraftwerken aus Deutschland kommt und bei uns in Deutschland auch wichtige Standorte hat und da regional ein wichtiger Arbeitgeber ist.
Ja,
natürlich.
Ja,
aber du hast trotzdem recht, weil die Jobs, die für Erneuerbare geschaffen werden, die Wertschöpfung, die da stattfindet und bei uns bleibt, das ist ja unweit mehr. Du hast die Zahlen genannt. Ich will es mal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Wir haben Fakten. Aber da hat die Gegenseite nur Ideologie, der sie folgt. Und bei Frau Reiche ist das besonders offensichtlich. Eigentlich müsste man jetzt ja bei der Wirtschaftsministerin unterstellen, dass die alles tut, um wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland voranzubringen. Und dass sie das nicht nur bei großen einzelnen Konzernen tut, ist ja schön, wenn Siemens Energy dort davon profitiert, sondern dass sie den Mittelstand und die Familienbetriebe in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt. Also die Handwerkerinnen und Handwerker, die unterwegs sind, um Wärmepumpen zu installieren, um PV-Anlagen aufzubauen, all die Leute, die beim Netzausbau beteiligt sind. Das tut sie aber nicht. Und ich glaube, der Grund können ja nicht die Fakten sein. Die kennen wir ja. Die sprechen ja dafür, dort weiter auch die Energiewende als Wirtschaftsprogramm voranzubringen. Was dann eben nur übrig bleibt, ist der Glaube an eine alte Welt, in der weniger einzelne Konzerne eine Rolle spielen, die vielleicht auch eine lautere Stimme haben im Ohr der Ministerin. Das ist für mich aber eigentlich nicht mehr vernünftig. Das ist für mich eine ideologisch getriebene Abwendung eigentlich einer aufgeklärten Energie, von einer aufgeklärten Energiepolitik, die nicht nur Klimaziele und Umweltziele bedient, sondern die eigentlich das Rückgrat unserer wirtschaftlichen Entwicklung sein müsste.
Also dann ist das aber genau das Gegenteil von dem, was mir ja immer bei TikTok vorgeworfen wird, ich bin ein Systemlink, ich bin ein, ich bin ideologisch geprägt, das ist Planwirtschaft, ja, erneuerbare Energien. Jetzt sagst du gerade genau das Gegenteil von dem, was mir immer vorgeworfen wird, sondern die Planwirtschaft findet jetzt gerade bei diesen Gaskraftwerken statt und orientiert sich nicht an wissenschaftlichen Notwendigkeiten, sondern das ist so, dass das eigentlich eher die Ideologie ist, das Prinzip Hoffen und vielleicht dann irgendwie durch, aber die Ziele, die wir eigentlich einhalten müssen, sind dann völlig obsolet.
Ich meine, es kann doch keiner mehr daran glauben, dass es einen Weg zurück in eine Welt gibt, in der wir mit fossilen Energien mehr und mehr Energie erzeugen. Ich meine, selbst
außer Donald Trump wahrscheinlich.
Ja, genau. Also es gibt ein paar Versprengte, gibt es rechts außen da vielleicht, aber vernünftige Menschen wird man doch kaum finden, die denken, es gäbe da ein Zurück. Ich meine, selbst unsere fossilen Lobbyisten, die wir hier in Deutschland und Europa haben, die reden ja von einer Brückentechnologie. Die Brücke hat ja als Bild eh schon ein Ende. Also ne, ich finde das falsch. Also, wir brauchen keine Brücke mehr. Wir machen jetzt bitte sofort Erneuerbare. Aber ich meine, selbst die fossilen Lobbyisten, das ist das Beste, was sie dazu finden. Und da ist das Ende ja auch schon vorgezeichnet. Es kann ja nicht sein, dass wir Innovation, Entwicklung nach vorne, Zukunft entwickeln, indem wir wieder zurückgehen zu einer Energiepolitik aus den 50er Jahren, in der wir große Kraftwerke bauen und planen. Diejenigen, die meinen, dass man dahin zurück kann, das sind meines Erachtens die echten Ideologen und nicht diejenigen, die erneuerbare, die dezentrale Energieversorgung, die Speicher, die ein intelligentes System dort voranbringen. Da liegt doch ganz eindeutig die Zukunft und das wird sein, was auch in der Zukunft Arbeitsplätze schaffen wird, unabhängig davon, dass das jetzt auch klimapolitisch der richtige Pfad ist.
Jetzt gibt es immer einen Kommentar, der ganz viel unter den Videos von uns kommt, der sagt, ihr müsst aber große Kraftwerke haben, um die Netze stabil zu halten. Stichwort schwingende Massen, große Massen. Das sind ja solche Großkraftwerke, die diese schwingenden Massen haben, wo im Grunde auch, wenn es mal im Netz ein bisschen flackert, die großen schwingenden Massen dieser Turbinen, das sind so träge, dass denen das nichts ausmacht und die dann sozusagen das Netz aufgrund ihrer Trägheit so ein Stück weit stabil halten. Also waren wir beim Fraunhofer-Institut, da sagte der zu uns, nee, das kann Leistungselektronik alles auch genauso gut. Und im Zweifel könnte man theoretisch die schwingenden Massen auch am Netz behalten. Man müsste nur dann einfach das Gas oder die Kohle abstellen, was dahinter läuft. Und du lässt einfach nur noch diese schwingenden Massen mitschwingen und hast da sozusagen sogar ein bisschen Energie mit drin oder verbrauchst ein bisschen Energie, aber hast da ein bisschen Energie sogar gespeichert. Was sagst du den Leuten, die sagen, ja, wir brauchen diese Gaskraftwerke, damit überhaupt die Netze nicht zusammenbrechen?
Das Gleiche, was die KollegInnen von Fraunhofer auch dazu sagen, dass Leistungselektronik das auch gewährleisten kann. Mhm. Mich wundert da immer, wie wenig Fantasie die Menschen haben und wie wenig Innovationsbereitschaft es da gibt. Nur weil das Energiesystem bisher noch nicht anders funktioniert hat, heißt das ja noch nicht, dass das nicht geht. Und der Grund ist jetzt ja auch nicht, dass in der Vergangenheit hatten wir ja auch keine andere Alternative. Da gab es dann ja immer diese schwingenden Lasten, wie du sagst. Das ist ja, man hatte ja nicht die Wahl, das jetzt nur mit Leistungselektronik zu tun. Die haben wir jetzt ja erst verfügbar und sind ja dabei, unser Energiesystem umzubauen.
Ja, ja.
Und sich solchen Innovationen dann zu verschließen, also mit so einer Art von Konservatismus kann ich da immer schwierig etwas anfangen. Aber ich glaube, man muss halt dann drüber reden und es erklären und sicherlich den Menschen auch zugestehen, dazu zu lernen. Ich glaube, auch wir als Vertreter der Energiewende müssen natürlich uns das immer ganz genau anschauen, weil wir müssen auf dem Weg ja auch alles richtig machen und dürfen auch die Augen vor möglichen Problemen nicht verschließen. Aber bisher ist mir noch kein Problem aufgefallen, wo nicht dann doch Ingenieure in der Lage sind, Lösungen zu finden, die dann 100% Erneuerbare möglich machen.
Bei diesen Kosten, um da nochmal einen Satz zu sagen, das fossile Energiesystem, das wird ja immer so getan, als wenn das so vom Himmel gefallen ist. als wenn man da überhaupt kein Geld in die Hand genommen hätte, um das zu bauen. Jetzt hast du gerade gesagt, mit Fördergeldern, ohne Fördergelder würde gar kein einziges Gaskraftwerk mehr gebaut werden, gar kein einziges Kohlekraftwerk würde gebaut oder Atomkraftwerk gebaut werden. Also eigentlich müsste man doch auch mindestens das Geld, was man fürs fossile System eingesetzt hat, um das aufzubauen, das waren ja auch die Gasnetze, waren ja also Billionen an Euros, müsste man dann nicht sagen, hey, das müsste, also ist ja nicht mal im Ansatz so viel, aber müsste man nicht da sagen, hey, liebes fossile System, ihr habt auch ganz schön viel Geld bekommen, jetzt brauchen wir nur einen Bruchteil, um ein neues System umzubauen und ihr sagt dann immer, das ist aber trotzdem noch zu teuer, das ist ja irgendwie, macht ja irgendwie gar nicht so viel Sinn und am Ende kommt man immer auf diese Zahl mit diesen 10 Jahren, 8 bis 12 Jahren, dann hat sich das, die ganze Investition, die du ganz am Anfang gesagt hast, ja dann doch irgendwie amortisiert, weil man das ganze Geld nicht mehr ins Ausland schickt.
Gehen wir mal ganz zurück historisch. Das Energiesystem ist ja immer eins gewesen, das sich nicht in einem freien Markt entwickelt hat, sondern eins, das politischen und strategischen Interessen gefolgt ist. Auch die großen Kraftwerke, die in der Vergangenheit gebaut wurden, waren immer verbunden mit industriepolitischen, mit militärischen Zielen und Prioritäten. Das war nicht das Ergebnis eines freien Marktes, der automatisch dafür gesorgt wird, dass da jetzt viele Kohlekraftwerke im Ruhrgebiet gebaut wurden, sondern das ist das Ergebnis politischer Entscheidungen immer schon gewesen. Und warum sollte das jetzt heute anders sein? Auch heute ist es eine politische Entscheidung, dass wir ein Energiesystem basierend auf erneuerbare Energien aufbauen wollen und dass wir so schnell wie möglich zu 100% Erneuerbaren kommen wollen. Warum? Weil wir vor der Menschheitsaufgabe Klimaschutz stehen, die wir bewältigen müssen. Das darf uns natürlich was kosten, weil wir eine ganze Menge dafür kriegen. Und das war in der Vergangenheit auch nicht anders. Das hat uns auch was gekostet und wir haben was dafür gekriegt. Im Wesentlichen Wohlstand in unserem Fall in Deutschland und wirtschaftliche Entwicklung, Industriearbeitsplätze etc. Jetzt gibt es aber natürlich keinen guten Grund, dass man es unnötig teuer macht in Zukunft. Und deshalb sehe ich überhaupt gar keinen Grund, warum man jetzt große Subventionen für Gaskraftwerke ausgerechnet dort aufbringen sollte. Das ist jetzt ja eine politische Entscheidung. Ich mich ja entscheiden, will ich das oder nicht? Und diese Gaskraftwerke erzeugen den teuersten Strom, den es überhaupt gibt. Warum sollte ich das tun? Das mache ich doch nur für den Anteil, wo es unbedingt notwendig ist und ich überhaupt gar keine bessere Lösung habe. Also ne, für den kleinen Teil, zum Beispiel so ein bisschen am Anfang unserer Diskussion, den ich an Last durch Flexibilität, Erneuerbare, Speicher, Smart Meter, bipolares Laden etc. nicht wegbekomme. Und das ist die politische Aufgabe, so will ich die umreißen, eben zu bestimmen, wie viel davon brauche ich, was darf uns das kosten. Aber das ist, findet eben in einer Welt statt, in der die Erneuerbaren die günstigere Variante sind. Und da dürfen wir natürlich und müssen wir natürlich auch Markt zulassen, um dafür zu sorgen, dass es eine effiziente Verteilung unserer Ressourcen gibt. Und das bedeutet eben, dass wir zulassen, dass die Energiewende weitergeht und wir umso mehr Erneuerbare ausbauen.
Ja, du hast das gerade so schön gesagt, günstige Erneuerbaren, das ist ja auch so ein Wettbewerbsvorteil dann langfristig für die Industrie wahrscheinlich. Also China macht das ja massiv, nicht aus Liebe zum Zweck, so von wegen, die wollen das Klima retten, sondern die sehen das als industriepolitischen Vorteil. Vielleicht kannst du nochmal so einen abschließenden Satz sagen zu der Politik. Was würdest du dir denn jetzt wünschen, das, was da jetzt in Brüssel beziehungsweise was da in Berlin überhaupt passiert und was denn jetzt tatsächlich gemacht werden muss? Oder wie können wir selber als Zuhörer, oder Zuschauer hier aktiv werden. Was können wir tun? Können wir irgendwie Mitglied werden bei der Deutschen Umwelthilfe oder habt ihr andere Formate? Habt ihr Sachen, die ihr den Leuten sagt, die wir jetzt tun können, um da auch ein bisschen Druck dahinter zu bringen?
Natürlich kann man Fördermitglied bei der Deutschen Umwelthilfe werden und es ist eine großartige Unterstützung unserer Arbeit, ganz, ganz wichtig, weil auch das verschafft uns erst die Sicherheit, so etwas tun zu können. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, die ist mindestens genauso wichtig, ist rauszugehen und mit Menschen zu sprechen und vor allen Dingen auch mit den eigenen Abgeordneten und Politikvertretern zu sprechen. Also ich würde an alle Hörer appellieren, Zuhörerinnen und Zuschauer, geht zu euren Bundestagsabgeordneten. Guckt mal, wann die Sprechstunde haben. Die haben ganz bestimmt irgendwo bei euch in der Nähe ein Ladenlokal, ein Büro, wo sie Sprechstunden halten, und geht dahin und sagt denen, hey, ich verstehe nicht, warum da jetzt so Gaskraftwerke gebaut werden. Ich will, dass es eine umweltfreundliche, effiziente, kostengünstige Energieversorgung gibt, und dafür verstehe ich nicht, warum ihr das braucht. Das hat eine unheimlich große Wirkung, wenn die Leute das in ihrem Wahlkreis hören. Das kann was verändern. Naja, und was wünsche ich mir von der Politik? Also wir haben jetzt dieses Gutachten veröffentlicht. Wir haben jetzt viele Gespräche, die wir dazu auch mit der Politik führen. Auch der Kommission haben wir das natürlich vorgelegt. Und ich wünsche mir einfach, dass es da eine vernünftige Bewertung gibt, auch im Bundeswirtschaftsministerium, auch bei Frau Reichel. Und ich wünsche mir, dass da die Ideologie auf Seite geschoben wird. Die fossile Ideologie, die uns davon abhält, tatsächlich auf die großen Vorteile der Erneuerbaren zu schauen. Also uns meine ich jetzt unsere Bundesregierung, also eigentlich die, ja, also die Bundesregierung. Und da würde ich gerne einen Wettbewerb um die besten Lösungen sehen. Es gibt da auch genügend Probleme, die zu lösen sind, für eine sichere, kostengünstige, erneuerbare Energieversorgung. Und ja, da ist mein Appell, Frau Reiche, Sie hören bestimmt hier zu, packen Sie das an, lassen Sie von den Gaskraftwerken los, packen Sie die Energiewende an. Da gibt es genug für eine gute Wirtschafts- und Energieministerin zu tun.
Ja, ich danke dir ganz herzlich, Konstantin, dass du hier warst. Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe. Leute, schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Schreibt uns Feedback auch in die Kommentare. Schreibt es auch gerne selber an, wenn ihr sagt, das Thema ist wichtig. Und schreibt mir auch gerne mal, wenn ihr wirklich schon mal bei eurem Bundestagsabgeordneten wart. Würde mich auch sehr interessieren. Ich habe schon überlegt, dass ein paar Mal zu machen, aber wir haben ja hier so Leute, die wirklich was für die Zukunft tun wollen, da brauche ich nicht mehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr das macht, liebe Deutsche Umwelthilfe, dass ihr diese Streite streitet und auch diese Gutachten in Auftrag gibt, dass ihr vor Gerichten klagt, wenn der Staat hier seinen Verpflichtungen, dem allgemeinen Wohl etwas zugutekommen zu lassen, nicht nachkommt. Also ganz herzlichen Dank, tolle Arbeit, die ihr da leistet. Und schaut auch gerne auf den anderen Kanälen von mir, von Robin vorbei, bei der Deutschen Umwelthilfe, vielleicht auch mal auf der Homepage vorbeischauen, Mitglied werden dort. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Alles wird Strom. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und tschüss.
Danke, Felix. Ciao.